Hallo und willkommen zu dieser Audio-Lecture. Du wirst schnell feststellen, dass du kein abgelesenes Buch zu hören bekommst, da ein Buch eben zum Lesen geschrieben wurde. Stattdessen bekommst du eine Vorlesung, die in erster Linie fürs Hören gemacht wurde. In dieser Audio-Lecture geht es um das Thema Psychotherapie und ist für alle geeignet, die sich für dieses spannende Thema interessieren. Vor allem ist es als Ergänzung zur Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker und die Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Beachte hier die Hinweise am Ende und jetzt viel Spaß beim Hören und Lernen. Thema dieser Audio-Lecture ist Gesetze und Notfälle. Willkommen zu diesem Hörbuch und wie du schon gehört hast, es geht um die Gesetze. Was haben Gesetze denn mit der Heilpraxis zu tun? Mit der Heilung an sich natürlich nichts, aber es gibt Dinge, die solltest und musst du auch wissen und die werden wir entsprechend hier besprechen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Um welche Gesetze geht es? Einmal haben wir das Strafgesetzbuch und wir haben das bürgerliche Recht und wir haben das Jugendschutzgesetz. Auch noch mit auf dem Plan. Das muss dich nicht alles direkt in deiner Praxis interessieren, aber es gehört eben zum Teil der psychotherapeutischen Ausbildung. Das Strafgesetzbuch, das StGB, da interessieren uns die Paragraphen 20 und 21. Das ist die Schuldunfähigkeit oder die verminderte Schuldfähigkeit, ist dann eher für die Menschen gedacht, die beispielsweise ein Gutachten schreiben müssen, ob eben ein Mensch, der eine Straftat begangen hat, dazu auch in der Lage war, diese irgendwie zu erkennen oder ob er nicht in der Lage war. Dann gibt es entsprechend weniger Strafe. Und dann gibt es noch die Paragraphen 36 und 64, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Es gibt beim bürgerlichen Recht das BGB, den Paragraph 104, die Geschäftsunfähigkeit. Es gibt die Nichtigkeit der Willenserklärung. Das ist auch etwas, was uns jetzt weniger interessieren muss in der psychotherapeutischen Praxis. Aber es gibt eben durchaus Menschen, die damit konfrontiert werden im Bereich der Psychiatrie. Es gibt das Betreuungsgesetz, das ist nochmal wichtig. Und es gibt noch das Jugendschutzgesetz, das JGG und hier die Verantwortlichkeit. Und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach dem Unterbringungsgesetz, psychisch Krankengesetz, das PsychKG. Das ist dann entsprechend länderspezifisch geregelt. Aber ich schlage vor, wir fangen mal von Anfang an. Das Strafgesetzbuch, das StGB, hat im § 21 die verminderte Schuldfähigkeit festgelegt. Nämlich ist die Fähigkeit des Täters oder der Täterin, das steht jetzt so im Gesetz nicht, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei dem Begehen der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe dann entsprechend gemildert werden. Und im § 20, da steht die Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen und da heißt es, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Solltest du dich jetzt an den Worten seelische Abartigkeit und Schwachsinn stören, das liegt daran, dass dieses Gesetz nicht in unserer Moderne verfasst wurde und eben hier entsprechend auch zumindest von der Wortwahl nicht novelliert wurde. Also, die krankhafte seelische Störung, die schwere seelische Abartigkeit, die tiefgreifende Bewusstseinsstörung und der Schwachsinn. Das sind also die Dinge, die verhindern können, dass ein Mensch einer Straftat bezichtigt oder wegen ihr die volle Strafe erhält oder überhaupt eine Strafe erhält. Schauen wir uns mal die krankhafte seelische Störung an. Dazu gehören die schweren Formen einer affektiven Störung, also wenn jemand schwer manisch oder auch schwer depressiv gestört ist und aus diesem Affekt heraus eine Straftat begeht. Organische, psychische Störungen gehören dazu, beispielsweise, du kennst die Demenz, oder auch andere organische Störungen, die eben eine solche Einsicht verhindern. Eine Suchterkrankung gehört dazu, beispielsweise eine Psychose daraus entstehend oder das Korsakow-Syndrom oder wenn eben jemand schwer suchterkrankt ist und aus diesem Grunde seine Tat nicht mehr abschätzen oder einschätzen kann und Schizophrenie und Wahn. Diese vier also gehören zur krankhaften seelischen Störung. Dann schauen wir uns die schwere seelische Abartigkeit einmal an, was dahinter steckt. Da ist die schwere Abhängigkeit, da ist die anhaltende affektive Störung drunter subsumiert, die schwere Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, beispielsweise eine schwere dissoziale Störung oder eine schwere narzisstische Störung. Da sind die Schizotypenstörungen, gehören in diese Kategorie, neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen und die sexuelle Perversion. Auch das kann eben daran hindern, einen Menschen vollends zu bestrafen. Die tiefgreifende Bewusstseinsstörung, dazu gehören akute Belastungssituationen, also sogenannte Delikte im Affekt. Also wenn ich die Tötung eines Menschen mitbekomme, der mir nahesteht und ich in diesem Affekt denjenigen töte, der wiederum diesen Menschen getötet hat. Oder irgendwelche anderen Affekte, die nachweisbar sind, wo man sagt, da war jemand nicht Herr seiner Sinne. Und die dissoziative Störung, die gehört eben auch dazu. Das sind Abspaltungsstörungen, wenn man quasi neben sich steht, so könnte man das nennen. Und der Schwachsinn, das ist die erbliche Intelligenzminderung. Wie gesagt, störe dich da nicht an diesen Worten, denn die sind natürlich in früherer Zeit verfasst. Heute würde man das oder wird man das vielleicht auch sicherlich irgendwie anders benennen. Also krankhafte seelische Störung, schwere seelische Abartigkeit, tiefgreifende Bewusstseinsstörung und der Schwachsinn, also die Intelligenzminderung. Im Grunde alle Erkrankungen, die darauf hinweisen, dass ein Mensch nicht Herr seiner Sinne ist. Die gehören eben dann vor Gericht zu den Möglichkeiten, eine Straftat oder die Bestrafung einer Straftat zu mildern oder ganz auszusetzen. Nur dann ist es eben in vielen Fällen natürlich auch so, dass eine beispielsweise Einweisung notwendig ist. Denn dann besteht ja die Gefahr, dass dieser Mensch vielleicht immer wieder zu solchen Taten greift. Aber das ist für dich nicht relevant in der täglichen Praxis, aber es ist wichtig zu wissen, weil es wird abgefragt und es gehört natürlich in diesem Bereich Psychiatrie. Dann schauen wir uns das Strafgesetzbuch, das StGB, einmal an und bevor ich jetzt den gesamten Gesetzestext vorlese, zitiere ich einmal aus wikipedia.org. Dort kannst du das auffinden, was den Paragraphen 63, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, angeht. Da haben wir nämlich, die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus bezieht sich auf schuldunfähige oder vermindert schuldfähige Straftäter, die aufgrund ihrer Erkrankung als für die Allgemeinheit gefährlich gelten und von denen weitere erhebliche Straftaten, also Gewaltdelikte, aber auch Sexualdelikte zu erwarten sind. Diese Maßregel ist unbefristet. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Man kann so jemanden, einen solchen Menschen, denn nicht unbedingt strafrechtlich verfolgen, weil man eben sagt, er war nicht in der Lage, diese Straftat einzusehen. Aber man kann ihn dann eben in einer psychiatrischen Klinik entsprechend unterbringen. Und dann haben wir den Paragraph 64 StGB, Strafgesetzbuch, Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Der bezieht sich auf suchtkranke Straftäter und diese Maßregel ist grundsätzlich auf 2 Jahre befristet, wobei sich die Aufenthaltsdauer in der Maßregel durch entsprechende Höchstfristberechnungen verschieben oder auch verlängern kann. Das heißt, auch hier kann durchaus geschaut werden, waren das genug, diese 2 Jahre. Aber in aller Regel muss nach diesen 2 Jahren dann entsprechend auch neu entschieden werden. Und darum geht's entsprechend auch immer. Das ist ein Grundprinzip unseres Rechtsstaates, dass man eben keine Willkür walten lässt, sondern dass man hier auch immer wieder, ja, Bremsen einsetzt. Schauen wir uns einmal das PsychKG an, beziehungsweise das PsychKHG, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus im Land Hessen. Das PsychKG ist aber für jedes Land entsprechend anders. Mein Sitz ist in Hessen. Du musst dann entsprechend für deine Überprüfung noch einmal nachschauen, wie denn diese Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, dieses PsychKG, wie das in deinem Bundesland entsprechend organisiert wird. Hier geht es darum, nämlich um die Gefahr des Patienten oder die der Allgemeinheit, also die Gefahr des Patienten sich selbst gegenüber, das ist die entsprechende Suizidgefahr, also steht an, dass dieser Mensch sich umbringt, weil er es vielleicht ganz klar und deutlich gesagt hat, oder steht an, dass dieser Mensch an einer psychischen Erkrankung leidet und im Rahmen dieser Erkrankung, sagen wir mal einer psychotischen Erkrankung, für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt, weil er vielleicht sagt, da gibt es auch eine entsprechende Prüfungsfrage, der Bürgermeister dieser Stadt, das ist ein Halunke und ich werde jetzt Gerechtigkeit walten lassen im Auftrag Gottes. Das könnte so eine psychotische Reaktion sein und dann muss man diesen Menschen eben auch vor sich selbst natürlich, aber auch die Allgemeinheit vor ihm schützen. Nicht weil er böse ist, sondern weil er psychisch erkrankt ist. Einweisungsberechtigt ist dann meist die örtliche Ordnungsbehörde, also die Polizei oder auch der Notarzt. Das ist von Land zu Land, also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es muss eine sofortige Untersuchung durch einen erfahrenen Arzt oder eine erfahrene Ärztin erfolgen. Das bedeutet, es gab hier einen Fall, da hat ein Zahnarzt das untersucht und hat befunden, jawohl, dieser Mensch darf eingewiesen werden. Und das kann eben nicht sein, denn ein Zahnarzt steht jetzt erstmal nicht in Verdacht, profunde Kenntnisse über psychiatrische Erkrankungen zu haben. Also ein erfahrener Arzt muss hier drüber schauen. Und spätestens nach 24 Stunden muss das Amtsgericht entscheiden. Weiterhin Behandlung durch Medikamente, beispielsweise, darf nur in Notsituation oder mit Einwilligung erfolgen. Und eine Notsituation kann natürlich sein, wenn der Mensch stark agitiert ist, also sehr unruhig ist, dann kann es ärztlich notwendig sein, dass man ihn vielleicht eine Beruhigungsspritze verpasst. Aber das muss dann eben auch entsprechend gerechtfertigt werden. Schauen wir uns mal den PsychKHG an, Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das gilt seit 92, eben dieses Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, Rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen. Das hieß Freiheitsentzug, so heißen die ja immer, also Freiheitsentzugsgesetz Hessen oder auch HFEG. Und die wesentliche Änderung ist die, durch die neue Gesetzgebung, dass die Entscheidung über so eine Unterbringung gegen den Willen der Betroffenen in einer psychiatrischen Klinik einmal ein bestellter Arzt, also vom Ministerium beauftragt, durchführen muss. Also das ist dann ein Arzt, der das darf. Und in der psychiatrischen Klinik und nicht mehr die Ordnungs- und Polizeibehörden dies tun dürfen. Also früher war das möglich, dass die Polizei kommt und sagt, jawohl, den Menschen, den weisen wir ein. Die dürfen natürlich, wenn ein Mensch selbst- oder fremdgefährlich ist, immer noch mitnehmen, aber einweisen, also dann auch da behalten, darf man eben das nur, wenn, wie eben schon gesagt, ein Arzt, eine Ärztin drüber geschaut hat. Und über die weitere Unterbringung muss dann innerhalb von 24 Stunden ein Richter oder eine Richterin entscheiden. Ganz wichtig. Also, um das nochmal darzustellen, es gibt einmal diese Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder auch in der Entziehungsanstalt aus dem StGB heraus, dem Strafgesetzbuch, eben wenn ansonsten eine Straftat zu befürchten ist. Und es gibt die Unterbringung gegen den Willen eines Menschen nach dem PsychKG, also die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhausgesetz, das PsychKG. In Hessen heißt es PsychKHG. Und hier nochmal zur kurzen Wiederholung, das darf nur dann geschehen, natürlich, wenn eine Einweisung erstmal auf den ersten Blick überhaupt angezeigt ist, also eine Fremd- oder und oder Selbstgefährlichkeit vorliegt. Und dann muss ein bestellter Arzt entsprechend das auch diagnostizieren, muss sagen, jawohl, das ist. Medikamente dürfen nur gegeben werden, wenn entsprechend ein Notfall vorliegt und innerhalb von 24 Stunden muss dann ein richterlicher Beschluss auch her. Sonst darf da gar nichts passieren und das ist auch gut so. Sonst könnte man ja jeden unliebsamen Menschen einfach mal so einweisen. Kommen wir zum Paragraphen 1896, das Betreuungsgesetz. Das Betreuungsgesetz, das besagt im Grunde, dass jede und jeder eine Betreuung für einen Menschen anregen darf, bei dem er oder sie das Gefühl hat, dieser Mensch braucht eine Betreuung. Früher war das eine Entmündigung. Dann gab es einen Vormund und dieser Vormund hat alles entsprechend geregelt. Heute ist das nicht mehr so. Heute kann eine Betreuung sich auf sehr viele und auf sehr unterschiedliche Bereiche beziehen. Die Beantragung beim Vormundschaftsgericht durch jeden für Gesundheit, Finanzen und Behördengänge kann angeregt werden. Das heißt, du kannst zum Vormundschaftsgericht gehen und sagen, ich glaube, mein Nachbar benötigt Betreuung. Dann müsste das Vormundschaftsgericht ein Sozialgutachten der Betreuungsbehörde, der aktuellen Lage und Einschätzung beispielsweise von Verwandten einholen. Beziehungsweise es müsste das nicht, sondern das tut es dann auch. Das heißt, es kann sein, dass dann ein Amtsarzt oder ein bestellter Arzt vor Ort ist und sagt, jawohl, beispielsweise dieser Mensch ist dement oder er kann aus irgendeinem anderen Grund, weil er vielleicht auch einfach ein alter Mensch ist und aus diesem Grund seinen Alltag nicht mehr alleine regeln. Also seine gesundheitlichen Defizite kann er nicht mehr einschätzen. Oder seine Finanzen kann er nicht mehr einschätzen. Oder Amts- und Behördengänge, das kann er nicht mehr. Und in diesem Falle kann dann entsprechend nach einem medizinischen Gutachten vom Gesundheitsamt, nach der Anhörung des Betroffenen beim Vormundschaftsrichter, eine Betreuung angeregt und angezeigt werden. Und die dauert dann ein halbes Jahr. Und nach diesem halben Jahr gibt es eine endgültige Betreuung. Also nach diesem halben Jahr schaut man nochmal drüber, war das nötig? Ist vielleicht noch eine andere Betreuung nötig? Und dann kann man entweder sagen, nee, wir haben das alles soweit im Griff, die Betreuung kann aufhören. Aber derjenige selbst kann auch sagen, ich möchte gerne, dass die Betreuung aufhört. Es sei denn, es liegen triftige Gründe vor, beispielsweise, dass er selbst es nicht mehr entscheiden kann. Aber in aller Regel muss dann eben auch gesagt werden, okay, das hört jetzt auf. Und nach 7 Jahren wird dann eine erneute Überprüfung stattfinden. Also, die Betreuung wird angezeigt, wird gemeldet, das darf jeder machen. Also das darfst auch du, wenn du den Eindruck hast, dass du einen Patienten, eine Klientin hast, die ihr Leben in bestimmten Bereichen nicht mehr auf die Reihe kriegt. Dann ist es im Übrigen auch so, dass solche Menschen durchaus auch selbst sagen, ja, das ist eine gute Idee, da hätte ich gerne einen Betreuer. Also das kann bestenfalls sowieso mit dem Willen des Betreuten stattfinden. Dann wird ein Sozialgutachten, ein medizinisches Gutachten erstellt. Der Betroffene wird vor dem Vormundschaftsrichter angehört und dann wird die Betreuung erstmal auf ein halbes Jahr und später dann auf 7 Jahre begrenzt. Dann erfolgt entsprechend eine erneute Überprüfung. Zum einen darf ein Betreuer gegen den Willen des Betroffenen nur bestellt werden, wenn der Betroffene aufgrund seiner psychischen Erkrankung oder seiner geistigen oder seelischen Behinderung seinen Willen nicht frei bestimmen kann. Und dasselbe gilt auch für den Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, wenn ein Mensch ganz offensichtlich sein Leben alleine auf die Reihe bekommt, vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber dieser Mensch das sehr gut einschätzen kann, also seine Defizite kennt und sagt, ich will aber trotzdem keine Betreuung haben, dann darf er auch nicht betreut werden, so einfach. Wenn das aber nicht der Fall ist, beispielsweise bei einer Demenz, dann kann eine Betreuung angeordnet werden. Muss keine Demenz sein, kann auch eine andere Erkrankung sein, die eben anzeigt, dieser Mensch kann das gar nicht mehr selbst so richtig beeinflussen oder nicht mehr beurteilen. Und dann gibt es noch den Einwilligungsvorbehalt. Und diesen Einwilligungsvorbehalt, den muss man zum einen extra anordnen, man muss ihn auch auf bestimmte Bereiche, beispielsweise auf den finanziellen Bereich, einschränken. Und dieser Einwilligungsvorbehalt heißt, dass der Betreuer, wenn er nicht einverstanden ist mit einer Aktion, die der Betreute ausführt, sagen kann, nein, das darfst du nicht. Also man könnte zum Beispiel sagen, da ist ein Mensch, der hat eine beginnende Demenz und der darf alles noch entscheiden. Aber was das Geldausgeben angeht, da hat er das nicht mehr im Griff. Und dann kann man sagen, wenn es um Ausgaben ab 1000 Euro geht, dann darf der Betreuer sagen, das darfst du nicht ausgeben. Das ist der Einwilligungsvorbehalt. Oder auf gut Deutsch, der Einwilligungsvorbehalt bedeutet, dass die betreute Person zur Rechtswirksamkeit einer Willenserklärung, die in den Aufgabenkreis des Betreuers fällt, dessen Einwilligung bedarf. Und der muss vom Gericht gesondert angeordnet werden. Und die Vormundschaft selbst kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, wenn es dafür keine Gründe mehr gibt. Das ergibt sich dann ja aus all dem sowieso. Das also dazu, insofern, du darfst eine Betreuung jederzeit anregen. Ob es dann zu einer Betreuung kommt, das hängt eben davon ab, wie eben schon gesagt, ob eine Betreuung A gewünscht und B notwendig ist oder sogar angeordnet werden kann. Und dann darf eben auch für den Bereich, für den der Betreuer, die Betreuerin bestellt wurde, sogar ein Einwilligungsvorbehalt in bestimmten Bereichen angeordnet werden, sodass eben der Mensch, dieser Patient, geschützt ist. Dann schauen wir uns nochmal das bürgerliche Recht an, das BGB. Da haben wir einmal den § 104 der Geschäftsunfähigkeit, den § 2229 Testierfähigkeit Minderjähriger oder die Testierunfähigkeit und den § 105 die Nichtigkeit der Willenserklärung. Schauen wir uns die Geschäftsunfähigkeit mal an. Geschäftsunfähig ist erstens, wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat, also ab dem 7., weil mit Ende des 6. Lebensjahr ist das 7. Lebensjahr ja entsprechend vollendet, und wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. Das heißt, hier gilt im Grunde auch dasselbe, wenn festgestellt wird, dass ich mich in einem Zustand befinde, in einem dauernden Zustand der Unfähigkeit, die Dinge klar zu sehen, dann kann man mir eben die Geschäftsunfähigkeit testieren und dann darf ich eben auch kein Geschäft machen. Also mit dem dementen Menschen darf kein Geschäft gemacht werden und dieses Geschäft ist dann entsprechend auch ungültig, wenn es gemacht wurde. Dann gibt es noch die Testierfähigkeit Minderjähriger oder die Testierunfähigkeit, auch hier. Ein Minderjähriger kann ein Testament erst errichten, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat. Das ist die Testierfähigkeit. Der Minderjährige bedarf zur Errichtung eines Testaments nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, also nach dem 16. Lebensjahr. Und wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, kann ein Testament nicht errichten. Also, die Demenz ist hier immer ein, in Anführungszeichen, gutes Beispiel, wenn eben klar ist, dass ein Mensch ein Testament gemacht hat und dabei nicht mehr Herr seiner Sinne war, dann ist dieses Testament eben auch nicht gültig. Und das ist dann der § 105 noch, die Nichtigkeit der Willenserklärung. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig und nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. Also du siehst, diese Gesetze laufen immer auf dasselbe hinaus. Wir haben ab bestimmten Lebensjahren bestimmte Rechte. Wir haben Grundrechte und diese Rechte darf man erstmal nicht einschränken. Das gehört zu einer freien Gesellschaft dazu. Es sei denn, dass man nachweisen kann, dass man zeigen kann, dass ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, selbst für sich zu sorgen aufgrund einer psychischen Störung. Und dann eben kann man diese Rechte einschränken zum Schutz dieses Menschen oder auch zum Schutz der Allgemeinheit. Selbiges gilt dann aber auch für die Pflichten, wenn also wir sind verpflichtet, sage ich mal, unsere Umwelt nicht zu attackieren, also wir sind verpflichtet, uns an Gesetze zu halten. Diese Pflicht wird natürlich nicht aufgehoben, aber die Bestrafung dieser Pflichtverletzung, die kann eben anders ausfallen, wenn eben durch eine geistige Störung, durch eine seelische Störung man zeigen kann, dass dieser Mensch zum Zeitpunkt einer Straftat zum Beispiel eben nicht einschätzen konnte, dass er da eine Straftat begeht. Dann aber kann man ihn entsprechend in eine psychiatrische Klinik einweisen, bestenfalls natürlich, um die Erkrankung zu behandeln, um ihn gesund zu machen oder eben aber auch, um die Allgemeinheit vor ihm oder auch sich selbst vor ihm zu schützen. Nur ist er dann eben nicht in einem Strafvollzug, sondern in einer entsprechend anderen Einrichtung. Dafür sind eben die Gesetze da, dass man solche Menschen vor sich und anderen schützt, aber eben nur dann, wenn auch entsprechend, und das hast du auch jetzt gelernt, man auch immer wieder nachprüft, ob das denn noch so ist. Also bei der Betreuung wird nach einem halben Jahr und nach 7 Jahren nachgeschaut und bei einer Einweisung wird nach 24 Stunden, muss ein Amtsrichter das entsprechend festlegen und so sind wir da eben vor uns, aber auch vor dem Gesetz geschützt. Und dann haben wir noch das Jugendgerichtsgesetz, das JGG, Paragraph 3, die Verantwortlichkeit. Und hier heißt es, ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht auch zu handeln. Und zur Erziehung eines Jugendlichen, der mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist, kann der Richter dieselben Maßnahmen anordnen wie das Familiengericht. Also man könnte ihn dann auch in eine Einrichtung beispielsweise geben. Aber auch hier geht es immer darum zu schauen, ist ein Mensch in der Lage zu erkennen, was er da tut oder getan hat? Und wenn nicht, dann müssen wir uns drum kümmern und dürfen ihn nicht einfach so behandeln, als wäre er dazu in der Lage gewesen. Für dich vor allem wichtig ist das Gesetz natürlich der Unterbringung, also dass du im Falle eines angedrohten Suizids oder auch im Falle einer angedrohten Straftat, wenn sie in deiner Praxis eben durch einen Menschen angedroht wird, dass du dann entsprechend sagen kannst, ich rufe die Polizei an oder wen auch immer. Im PsychKG steht das dann entsprechend geregelt, so dass man diesen Menschen vor sich oder andere vor ihm schützen kann. Und das Betreuungsgesetz, das steht jedem natürlich zur Verfügung. Das heißt, hier kannst du auch in Absprache mit deinem Klienten anregen, eine Betreuung entsprechend einzurichten, wenn du merkst, dass es da einen Bereich gibt, in dem er ein Defizit hat. All das ist möglich. Und nun, Trommelwirbel, kommen wir zu dem Gesetz, das es dir überhaupt ermöglicht, diesen Beruf des Heilpraktikers, der Heilpraktikerin ergreifen zu dürfen, eine Prüfung machen zu dürfen, zu können und nach dieser Prüfung bestenfalls die Erlaubnis für eine Heilpraxis bekommst. Und das ist das Heilpraktikergesetz, das HPG. Und dieses HPG wurde novelliert oder wurde 1939 das letzte Mal angefasst. 1992 wurde das Gesetz nochmal erweitert, beziehungsweise das Gesetz an sich nicht, aber es wurde klargestellt, dass die Heilpraxis oder der Heilpraktiker auch eine Prüfung nur für den psychischen Bereich machen darf, also eingeschränkt auf die Psychotherapie, weil der große Heilpraktiker, wie man umgangssprachlich sagt, der darf nicht nur physische Erkrankungen, also körperliche heilen, sondern auch psychische. Und deshalb hat 1992 jemand geklagt und Recht bekommen und man hat gesagt, dann muss es auch möglich sein, nur den psychischen Bereich abzuprüfen und dann eben eine Heilpraktikererlaubnis nur für das Gebiet der Psychotherapie zu erteilen. Mittlerweile gibt es in manchen Bundesländern schon den Heilpraktiker Physiotherapie, so dass du eben beispielsweise physiotherapeutisch arbeiten darfst. Es gibt den Heilpraktiker Podologie, also ich habe da schon ganz viele gesehen. Das alles ist jetzt gesetzlich nicht geregelt, sondern das wurde von einem Gericht dann irgendwann nachträglich nochmal entsprechend entschieden. Schauen wir uns das mal an. Der Paragraph 1 sagt, wer die Heilkunde ohne als Arzt bestallt worden zu sein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Das bringt Sinn. Dann geht's weiter im Absatz 2. Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, beziehungsweise natürlich dann auch psychischen Schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird. Also du darfst jetzt nicht in einer psychotherapeutischen Praxis arbeiten und nur weil dein Chef oder deine Chefin Psychotherapeutin ist, darfst du auch therapieren. Das nicht, sondern dann brauchst du auch eine Erlaubnis zu therapieren. Du darfst dann höchstens deiner Chefin assistieren. Das steht im Absatz 2. Und dann heißt es noch, wer die Heilkunde ohne als Arzt bestallt zu sein bisher berufsmäßig nicht ausgeübt hat, kann eine Erlaubnis erhalten, die insbesondere Vorgaben hinsichtlich Kenntnissen und Fähigkeiten als Bestandteil der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis enthalten sollen. Das heißt, in aller Regel wirst du einmal schriftlich mit einer Multiple-Choice-Prüfung und einmal mündlich, wenn du die bestanden hast, abgefragt, sodass die Amtsärztin schauen kann, bist du in der Lage, Krankheiten zu diagnostizieren und auch einzuschätzen, ob du diese Erkrankungen überhaupt therapieren darfst. Das heißt, es gibt ja Erkrankungen, die darfst du nicht therapieren. Dazu gehören schwere Psychosen, schwere Depressionen, schwere affektive Zustände, auch schwere Manien, Schizophrenien beispielsweise. Oder natürlich körperliche, also eine Demenz darfst du erstmal nicht behandeln. Du darfst später natürlich supportiv tätig sein, also darfst Übungen machen mit den Menschen, wenn die das wollen oder wenn die Angehörigen das wollen. Du darfst auch begleitend eine schwere Depression oder eine Psychose behandeln, aber nicht primär, sondern da musst du entsprechend die Menschen weitergeben, bestenfalls in eine Klinik, weil solche Erkrankungen oft auch erstmal nur medikamentös einzudämmen sind, sodass dann überhaupt auch erst eine Psychotherapie möglich ist. Und diese Abgrenzung, die musst du in der Prüfung auf jeden Fall unter Beweis stellen. Dann gibt es noch den Paragraphen 3, die Erlaubnis nach Paragraph 1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen. Das heißt, du musst eine feste Praxis haben, du darfst natürlich Hausbesuche machen, aber du darfst nicht im Camper leben und da deine Psychotherapie machen. Das geht nicht. Der Paragraph 5 sagt, wer ohne Erlaubnis die Heilkunde ausübt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. Und der Paragraph 6, die Ausübung der Zahnheilkunde fällt nicht unter die Bestimmung dieses Gesetzes. Das kommt für dich jetzt, wenn du Heilpraktikerin für Psychotherapie werden willst, ja nicht ganz so in Frage, aber für einen körperlichen, also für den großen Heilpraktiker ist das nochmal wichtig zu wissen. Der darf also keine Zähne ziehen. So, und dann schauen wir uns nochmal die erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung an. Also, das betrifft dich und mich. Da heißt es im Absatz 1, die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn der Antragsteller das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn er nicht mindestens abgeschlossene Volksschulbildung nachweisen kann und wenn sich aus Tatsachen ergibt, dass ihm die sittliche Zuverlässigkeit fehlt, insbesondere wenn schwere strafrechtliche oder sittliche Verfehlungen vorliegen. Da wird zum Beispiel geprüft, es muss ein Führungszeugnis vorgelegt werden. Und wenn er in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist. Das wird wiederum mit einem ärztlichen Attest abgefragt. Wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers durch das Gesundheitsamt, die auf der Grundlage von Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärtern durchgeführt wurde, ergibt, dass die Ausübung der Heilkunde durch den Betreffenden eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder für die ihn aufsuchenden Patientinnen und Patienten bedeuten würde. Also kurzum, du musst 25 Jahre alt sein, du musst mindestens eine abgeschlossene Volksschulbildung nachweisen können, du musst ein Führungszeugnis vorlegen und du musst ein ärztliches Attest vorlegen, dass du in der Lage bist, diesen Beruf auszuüben und du musst natürlich die Prüfung bestehen. So einfach. Über den Antrag selbst entscheidet die untere Verwaltungsbehörde im Benehmen mit dem Gesundheitsamt, weil die können das natürlich nicht testen, sondern geben das weiter ans Gesundheitsamt. Da wird eine entsprechende Prüfung durchgeführt und der Bescheid ist dem Antragsteller und der zuständigen Ärztekammer zuzustellen. Das Gesundheitsamt erhält Abschrift des Bescheides. Der ablehnende Bescheid ist mit Gründen zu versehen. Und gegen den Bescheid kann der Antragsteller und die zuständige Ärztekammer binnen 2 Wochen Beschwerde einlegen und über diese entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung eines Gutachterausschusses. Da kann ich was ganz Persönliches zu sagen. Ich wurde bei meiner ersten Prüfung vor vielen, vielen Jahren überhaupt erst gar nicht geprüft, weil der Amtsarzt der Meinung war, dass ich, wenn ich nicht Psychologie studiert habe, das entsprechend auch nicht in der Lage wäre, diesen Beruf auszuüben und mir allein die Anhörung, also die Überprüfung verweigerte. Dagegen habe ich dann entsprechend Einspruch eingelegt, der wurde entsprechend angenommen und ein- oder zweimal im Jahr tagt eben dieser entsprechende Ausschuss, dieser Gutachterausschuss und da wurde dann auch beschieden, dass ich die Prüfung wiederholen darf. Ich glaube, es war sogar kostenfrei. Und zwar nur die mündliche Prüfung, also nicht mehr die schriftliche. Weil normalerweise, wenn du durch die mündliche Prüfung fällst, dann musst du die schriftliche auch nochmal wiederholen. Das war bei mir dann entsprechend nicht so. Also Einspruch kann sich lohnen. Das also dazu. Es gibt aber tatsächlich auch Bundesländer, die prüfen nur mündlich. Die sagen, die schriftliche Prüfung machen wir nicht. Auch das gibt es. Also die Art der Prüfung selbst, die kann sehr unterschiedlich ausfallen. Da informierst du dich am allerbesten bei deiner Ordnungsbehörde, beim Gesundheitsamt. Die werden dir dann entsprechend auch etwas zusenden, sodass du weißt, was du dort vorlegen musst. Manchmal ist es auch notwendig, eine bereits abgeschlossene Therapieausbildung vorzulegen, also dass du an irgendeinem Institut eine Gesprächstherapie schon gelernt hast oder irgendeine andere Therapiemethode, achtsamkeitsbasierte Therapiemethoden beispielsweise, sodass das Gesundheitsamt weiß, aha, da weiß schon jemand, wie man zumindest mit dieser einen Methode therapieren kann. Informiere dich da am besten vorher. Und dann haben wir noch die psychiatrischen Notfälle, ganz zum Schluss. Psychiatrische Notfälle bedeutet, hier musst du entweder die Ordnungsbehörde anrufen, weil eben eine Gefahr ausgeht von diesem Menschen, oder du musst einen entsprechenden Notruf absetzen, weil eben dieser Mensch beispielsweise ärztliche Hilfe braucht, die du nicht leisten kannst und auch nicht darfst. Das liegt vor bei akuten Angst- und Erregungszuständen, bei Verwirrtheit, bei Intoxikation, also Vergiftungen, bei akuten Psychosen, bei Suizidalität und bei deliranten Syndromen. Delirante Syndrom ist beispielsweise ein Alkoholentzugsdelir, das ist das bekannteste, aber ein Delir kann aus vielen anderen Gründen, Medikamente etc. pp., Unterversorgung und so weiter, noch eintreten. Insofern, wenn du den Verdacht hast oder den ganz konkreten Anhaltspunkt, dass eine dieser Erkrankungen vorliegen, dann ist dies ein Notfall, den du entsprechend auch behandeln musst. Und die häufigsten Auslöser sind Alkohol- und Drogenprobleme, sind psychische Krisen. Also wenn du merkst, da ist ein Mensch nicht mehr in der Lage, sich unter Kontrolle zu halten, will sich umbringen, will andere umbringen. Schizophrenie, also psychotische Störungen, organische Psychosen, da gehört das Delir oder auch die Demenz mit dazu, aber auch alle anderen Zustände, die durch organische Störungen hervorgerufen werden, und affektive Störung, die eben dann auch den Menschen, in diesem Falle schwere affektive Störung, nicht mehr in die Lage versetzen, um sich um sich selbst zu kümmern. Soweit also dieses Thema der Gesetzeskunde, Gesetze, die dich auf jeden Fall oder zum Teil betreffen. Die solltest du wissen, die solltest du kennen und in einer Prüfung dann entsprechend auch vom Grunde her vortragen können. Das war's soweit von mir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir nun eine gute Zeit und auf bald, dein Jo Letschert. Ich hoffe, dir hat dieses Audio-Lecture gefallen. Du findest unter Joachim Letschert, Jo Letschert oder Pegasus Zentrum noch viele andere Audio-Lectures zu diesem und auch anderen spannenden Themen, genauso auch Podcasts im Netz. Zur Prüfungsvorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung solltest du dir die Themen zusätzlich mit Büchern oder Skripten erarbeiten. Schau hierzu doch einmal auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Ich freue mich auf ein Feedback und wünsche dir viel Erfolg beim Studieren und viel Spaß beim Hören. Dein Jo Letschert.